Ich bete erstmal. Jesus, wir danken dir für diese Gelegenheit, heute Morgen hier zu sein und dein Wort zu hören. Und Vater, wir wollen uns diesem Ereignis, wo der ewige Gott zu irdischen, zeitlichen Menschen redet, wollen wir uns ehrfürchtig nähern und wollen ehrfürchtig hören. Du sagst, Gott, der Herr, wohnt in einem hohen und unzugänglichem Heiligtum. Aber dann sagst du, aber auf den will ich schauen, der zerbrochenen Herzens ist und der da zittert vor meinem Wort. Herr, wir bitten dich, dass du uns heute so eine Herzenshaltung gibst, dass wir diese Gnade erleben können, zu zittern vor deinem Wort. Das nicht als etwas Leichtfertiges, als etwas Gewöhnliches, was wir sowieso immer haben und Herr, eine Predigt mehr oder weniger, sondern Herr, wir wollen heute erwarten, dass du zu uns redest. Und wenn du redest, dann wirkst du. Wenn du redest, dann schaffst du. Wenn du redest, dann tust du etwas Herrliches. Und Herr, wir danken dir auch, dass dieses Herz, was vor deinem Wort zittert, auch der gute Boden ist, auf den der Same fällt und Frucht bringt. Wir preisen dich, wunderbarer Gott, für die Seligpreisungen und wir bitten dich, dass du uns heute weiter lehrst, weiter führst und uns Gnade beim Hören und Sprechen gibst. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Matthäus Kapitel 5. Ja, Gerd flieht schon, der hat schon genug. Wir befinden uns mitten in einer Predigtreihe über die Seligpreisungen. Und heute sind wir bei Teil 8. Wir drehen uns also jetzt schon seit über 2 Monaten um diese, wie viele Verse sind es? 10 Verse aus Matthäus Kapitel 5. Und 8 Predigten kann man nicht so leicht zusammenfassen. Ich möchte euch ermutigen, dass wenn ihr Interesse daran habt und wenn ihr wissen wollt, was es mit den anderen Seligpreisungen auf sich hat, euch die Predigten anzuhören bzw. anzuschauen. Aber vielleicht mal zur Einführung ganz kurz. Was sind die Seligpreisungen? Die Seligpreisungen sind erstens ein Porträt von Jesus Christus. Wenn wir die Seligpreisungen lesen, lesen wir von dem Herzen Jesu. Das bedeutet, dass zweitens die Seligpreisungen das Ziel unserer Heiligung sind. Wenn du dich fragst, was will Gott in mir schaffen, was will Gott in mir wirken, ich bin ja schon eigentlich ganz, ganz gut unterwegs, dann liest die Seligpreisungen. Gott möchte, dass du glückselig bist in all diesen, und er möchte diese Haltungen in dir formen. Er möchte, dass du zu jemandem wirst, der geistlich arm ist. Er möchte dich zu einer geistlich trauernden Person machen. Er möchte, dass du hungerst und dürstest nach Gerechtigkeit, dass du Sanftmut lernst. All diese Dinge, die hier beschrieben sind. Drittens sind die Seligpreisungen der Bauplan von Erweckung. Bei jeder wirklichen, echten Erweckung in der Kirchengeschichte konntest du in den Menschen die Seligpreisungen lesen und konntest sie sehen und konntest sie erleben und fühlen. Viertens, die Seligpreisungen sind eine Konfrontation mit den Pharisäern. All das, was in den Seligpreisungen beschrieben ist, hatten die Pharisäer nicht, obwohl es Gott so wichtig war. Und so ist es ein Spiegel, auch für uns, der uns, wo ist denn meine Frau, Gerd? Die ist oben und Levi ist hier unten. Also er kann ruhig hier bleiben, wenn die Tür zu ist oder auf ist, also eins von beiden. Okay, jetzt geht er. Gut. Wo war ich jetzt? Konfrontation mit den Pharisäern? Ja, ein Spiegel hält uns Christus vor in den Seligpreisungen und er erklärt, warum die Pharisäer so weit weg waren den Willen Gottes zu erfüllen, das Herz Gottes zu ergreifen. Und natürlich gilt das auch für uns heute, die wir christlich, religiös geprägt sind, aber unser Herz unberührt bleibt, unser Herz keine Veränderung erlebt. Und diese Dinge, von denen hier Jesus schreibt, ein Fremdwort für uns sind und komisch und seltsam klingen. Und wir uns lieber mit anderen Dingen aus dem Wort Gottes beschäftigen. Es ist umso wichtiger, dass wir in diesen Spiegel schauen und uns selbst erkennen. Jakobus redet davon, dass wir, wenn wir das Wort Gottes hören, in einen Spiegel gucken. Und dass derjenige, der hört und nicht tut, weggeht und sofort alles wieder vergessen hat. Aber derjenige, der hört, ist wie einer, der in den Spiegel schaut und der diesen Blick behält, der diese Vision behält und weiß, ich habe da und da und da meine Baustellen und Jesus muss dort und dort und dort noch so viel an mir tun. Okay, heute sind wir in Vers 9, den wollen wir mal gemeinsam lesen. Das ist die vorletzte Seligpreisung. Also sind noch mindestens zwei Predigten vor uns. Glückselig sind die Friedfertigen, steht bei mir in der Schlachter. Denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Diese Übersetzung ist leider nicht ganz korrekt. Ich habe es mir nochmal näher angeschaut und näher dran an dem, was Jesus sagt und was der Urtext heißt, ist eigentlich in der Elberfelder geschrieben. Glückselig sind die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Und selbst das ist eigentlich, trifft noch nicht genau das, was es eigentlich ist. Am allernächsten dran ist die englische King James. Blessed are the peacemakers. Die, die Frieden machen, Frieden schaffen. Oder auch Frieden tun. So glückselig sind die Friedensmacher, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Erstens, ich habe immer so ein paar Punkte, bin ja Deutscher. Erstens, was ist ein Friedensstifter? Dieses Wort kommt im Griechischen nur das eine Mal vor im Neuen Testament, in Matthäus 5, Vers 9, was wir gerade gelesen haben. An keiner anderen Stelle kommt das vor, aber es wird zusammengesetzt aus den beiden Worten Frieden und Tun machen, was ich euch gerade schon erklärt habe. Also ist es jemand, der Frieden schafft, Frieden macht. Man könnte auch sagen, Frieden stiftet. Es ist niemand, der Frieden bewahrt. Und jetzt wird die Sache schon spannend. Frieden bewahren oder auch Frieden halten ist auch ein biblisches Konzept. Da gibt es 2, 3 Bibelverse im Neuen Testament. Das ist aber nicht das, was hier gemeint ist. Hier geht es um Frieden machen, Frieden schaffen. In meiner Sprachschlüsselbibel stand folgende Definition: Friedensstifter. Einer, der nicht nur Frieden zwischen zwei streitenden Parteien stiftet, sondern vor allem Frieden in anderen verursacht, nachdem er selbst den Frieden Gottes in sein Herz bekommen hat. Zweitens. Jesus, der Friedensstifter. Wenn wir Jesus anschauen und ihn unter diesem Aspekt des Friedensstiftens betrachten, wird das Ganze noch eindeutiger, was hier gemeint ist. Lass uns mal Matthäus 10 aufschlagen, ein paar Kapitel weiter blättern. Bei mir sind es 5, 6 Seiten. Ja, 5 Seiten. Wir lesen mal Verse 34 bis 38. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien, mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und die Feinde des Menschen werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. So, wie bringen wir das jetzt zusammen? Auf der einen Seite sagt Jesus, glückselig sind die, die Frieden stiften. Ein paar Momente später oder ein paar Seiten später, es kann auch ein Jahr später gewesen sein, sagt Jesus auf einmal, ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen auf die Erde, sondern das Schwert. So, und ich habe mal versucht, da einen Lösungsansatz zu liefern, um diese schwierige Gleichung aufzulösen. Erstens, oder A könnte jemand jetzt hinschreiben, ich habe jetzt keine weitere Nummerierung, ich sage das einfach nur so. Jesus sendet und bringt nicht Frieden. Jesus schafft Frieden. So, das Erste, was wir hier sehen, ist, dass die Art und Weise anders ist. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, Frieden auf die Erde zu bringen oder auf die Erde zu senden, sondern er ist gekommen, Frieden zu stiften, Frieden zu machen. Wir werden das dann gleich noch, das wird dann gleich alles im Bild ergeben. Also haltet durch. So, das Erste ist die Art und Weise. Jesus bringt nicht Frieden. Und Jesus sendet seinen Frieden nicht auf die Erde. Der Ort ist ein anderer. So, die Art und Weise ist nicht das, was Jesus tut. Und der Ort, das Ziel, ist auch nicht das, was Jesus tut. Jesus sendet nicht Frieden auf die Erde. Er macht es ganz klar. Der Ort, wo sein Friede entsteht, wo sein Friede geschaffen wird, ist nicht auf der Erde, nicht im zwischenmenschlichen, Bereich, wo wir quasi in die Politik gehen oder dann komplizierte Beziehungen aufgelöst werden, sondern der Friede, den Jesus schafft, den schafft er im Herzen. Er ist ein Friedenstifter, der uns Frieden im Innern gibt. Und den sendet er nicht unpersönlich wie eine Brieftaube zu uns und sie landet auf uns und auf einmal erfüllt uns der Friede Gottes. Wir haben so manche christliche Klischees und Denkweisen, wo wir sehr gut daran täten, wenn wir die einfach mal hinterfragen würden. Das, was wir so tagtäglich im Reden und Denken und wir meinen so viel zu wissen, wie Gottes Wege sind. Aber wenn wir dann mal näher ranzoomen, mal näher die Sache untersuchen, werden wir sehen, dass wir in vielem falsch liegen. Jesus sendet nicht seinen Friede auf uns und auf einmal der Friede Gottes ist da und der Friede Gottes ist immer kombiniert mit der Person Jesu. Was sagt Paulus? Der Friede Gottes, der alle Vernunft übersteigt, gebe euch ein schönes Gefühl, dass ihr euch schön kuschelig fühlt. Nein, der Friede Gottes, der alle Vernunft übersteigt, regiere in euren Herzen. Also, ich finde sowas spannend, ich weiß nicht, also, okay. Er regiere in euren Herzen, der Friede Gottes ist etwas, was regiert in uns. Und an anderer Stelle heißt es über Jesus, ich glaube, der Apostel Johannes, ich bin mir jetzt nicht genau sicher, er ist unser Friede. So, du kannst den Frieden Gottes nicht von Gott trennen. Genauso wie du die Segnungen Gottes nicht von Gott trennen kannst. Jesus bringt nicht Friede, er schafft Friede. Jesus bringt den Frieden, sendet den Frieden, schafft den Frieden nicht auf Erden, sondern in unseren Herzen. Er sagt sogar das Gegenteil. Ich sende ihn nicht auf die Erde, ich bringe das Schwert auf die Erde. Euer zwischenmenschlicher Bereich wird auseinanderbrechen. Ihr werdet Anfeindung erleben. Ihr werdet Schwierigkeiten erleben, sodass sogar eure eigenen Hausgenossen eure Feinde sein werden. Und dann bringt Jesus das allererste Mal, und wir werden das dann gleich sehen, dass das wieder und wieder passiert, das Kreuz in Verbindung mit Frieden. Wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht wert. Den Frieden, den Gott uns schenken will, und der Friede, den Gott durch uns bringen möchte, stiften möchte, schaffen möchte, es ist ja nicht nur er, sondern das ist die Anforderung an dich, die glückselig, die Anforderung und die Verheißung an dich. Auch du sollst ein Friedensschaffer, Friedensstifter werden. Und das hat mit dem Kreuz zu tun. Denn wir können es nicht aushalten, mit unseren eigenen Hausgenossen im Streit zu liegen, in Feindschaft zu sein, aufgrund von Jesus, weil wir uns auf seine Seite stellen. Wir halten das nicht aus. Es sei denn, wir tragen das Kreuz. Es sei denn, wir sterben all den natürlichen Bedürfnissen, die wir haben. Eine Familie zu haben, ein Heim zu haben, Frieden in Beziehungen zu haben. Wenn wir diese Bedürfnisse, die so natürlich sind, über die Nachfolge stellen, über das Kreuz stellen, dann werden wir den Frieden Gottes, den er uns geben will, nicht erleben, und wir werden erst recht nicht Friedenstifter sein. Aber dazu später mehr. Lass uns mal Lukas 2 aufschlagen. Die Weihnachtsgeschichte. Es begab sich aber zu der Zeit, da Quirinius Statthalter von Syrien war und so weiter. Wir kennen das alle aus dem Krippenspiel und von klein auf ist uns das herangetragen worden. Und wir wissen auch, was die Engel den Hirten sagen. Wir wissen, dass ja die Hirten da lagen um das elektrische Feuer drumherum und sie schliefen. Und auf einmal ein großer Scheinwerfer geht an, der Engel steht da und sagt, fürchtet euch nicht. Ich war ja immer dafür, dass die Engel wirklich furchterregend auftreten. So wie es wirklich war, aber alle, die da hier beim Krimispiel mitgewirkt haben, waren dagegen. Die dachten ja, sie müssen sterben, aber egal. Wir lesen mal Vers 8, und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Und das sei für euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Herrscharen, die lobten Gott und sprachen, herrlich, ich weiß gar nicht, warum ich das alles lese, aber es ist so schön. Herrlichkeit ist Gott in der Höhe und Friede auf Erden unter oder auch in den Menschen seines Wohlgefallens. Hat jemand eine Elberfelder? Gerd, hast du eine Elberfelder? Kannst du mir betauschen, mal Bibeln. Ich habe mir eigentlich groß drüber geschrieben, diese Predigt bitte mit Elberfelder, aber die Seiten sehen so unbenutzt aus. Okay, wir lesen nochmal 13 und 14. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Herrscharen, die Gott lobten und sprachen, Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden in den Menschen des Wohlgefallens. In den Weihnachtsliedern singen wir, allen Menschen Frieden. Und Luther übersetzt das, glaube ich, auch ein bisschen inkorrekt. Daher kommt das mit diesen Weihnachtsliedern. Aber das ist gar nicht, was hier steht. Die Weihnachtsbotschaft ist nicht allen Menschen auf der Welt Frieden. Nein, nein. Sein Friede in den Menschen seines Wohlgefallens. Wohin geht der Friede? In alle Völker, und wir fassen uns alle an den Händen und singen We are the world. Nein. Er geht in die Menschen hinein, zum Herzen der Menschen, die ihm wohlgefallen. Halleluja. Jetzt können wir natürlich die Frage stellen, wie sieht es denn in deinem Herzen aus? Hast du Frieden mit Gott? Kolosser Kapitel 1. Vers 20. Ja, das ist so ein Mammutsatz von Paulus und wir lesen jetzt einfach mal ein Stück davon. Und durch ihn, durch Jesus, alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Jesus hat Frieden gemacht durch das Blut seines Kreuzes. Hier finden wir genau dieselben beiden griechischen Wörter wieder, aus denen sich das Wort Friedensstifter zusammensetzt. Frieden gemacht, nur diesmal getrennt. Er hat Frieden gemacht durch das Blut seines Kreuzes. Wo ist dieser Friede sichtbar? Auf den Schlachtfeldern dieser Welt, in den verschiedenen Prägungen und Ansichten unserer Gesellschaft. Leider nicht. Aber er sollte an einem Ort zu finden sein. Und das ist in deinem Herzen. Der Friede, der alle Vernunft übersteigt. Ein Friede, den Christus gemacht hat in dir, weil du ihn gesehen hast, weil du das Kreuz erkannt hast und nicht nur erkannt hast, sondern gesagt hast, Jesus, dein Kreuz soll mein Kreuz sein. Dein Weg, den du gegangen bist, der soll auch mein Weg sein. Dein Tod soll mein Tod sein, weil ich weiß, dann wird deine Auferstehung auch meine Auferstehung sein. Friede, der die Vernunft übersteigt, der unsinnig ist. Mit Frieden in den Tod gehen. Ich habe es heute Morgen gelesen, Hebräer Kapitel 12, Vers 2 und 3. Lasst uns wegschauen hin auf Jesus, der die Schande, wie heißt es? Komm, wir lesen das mal. Hebräer Kapitel 12, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Friede, der die Vernunft übersteigt. Christus, der die Schande des Kreuzes nicht geachtet hat. Und der die Freude gesehen hat inmitten des Leidens. Johannes Kapitel 19 sagt, dass gegenüber vom Kreuz Christi ein Garten war. Halleluja. Bei jedem Kreuz ist auch ein Garten. In jedem Tod gibt es eine Auferstehung, ein Tod, ein geistlicher Tod mit Christus. Er hat Frieden gemacht durch das Blut seines Kreuzes. Und er möchte, dass du diesem Kreuz begegnest und dich nicht identifizierst, böses Wort, sondern dich eins machst mit ihm. Und wir sind noch gar nicht bei dem Punkt Frieden stiften. Halleluja. Dich eins machst mit ihm. Kannst du dir so ein Leben vorstellen, wo du keine Angst davor hast, dass deine Freunde dich verlassen, wo du keine Angst davor hast, dass deine Eltern, deine Kinder sich von dir abwenden, weil du Jesus nachfolgst? Kannst du dir so ein Leben vorstellen, wo die Nachteile, die du erlebst, weil du ein Christ bist, dich nicht kümmern? Oder wie der Hebräerbrief sagt in Kapitel 13, sie haben den Raub ihrer Güter mit Freuden hingenommen, weil sie wussten, dass sie einen bleibenden Reichtum haben bei Gott, der ihnen nicht genommen wird. Das ist der Reichtum des Kreuzes, der Friede, den das Kreuz schafft. Wenn du bereit bist, es zu nehmen, wenn du bereit bist, dem Ruf Christi nachzufolgen. Lukas Kapitel 14 lesen wir das. Da heißt es, Jesus folgte eine große Volksmenge. Alle möglichen Menschen, alle mit allen möglichen Motiven. Und dann steht geschrieben, er wandte sich um und sprach zu ihnen. Wenn du nicht deinen Vater und deine Mutter hast, kannst du nicht mein Jünger sein. Wenn du nicht deine Kinder hast, kannst du nicht mein Jünger sein. Wenn du nicht dein eigenes Leben hast, kannst du nicht mein Jünger sein. Und dann am Ende dieses Abschnitts steht, so kann nun niemand, der nicht allem entsagt, was er hat, niemand, der nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, niemand, der das nicht tut, kann mein Jünger sein. Es gibt zwei Seiten des Kreuzes. Es kommt immer auf die Perspektive an. Auf der einen Seite sehen wir mit unserer Fleischlichkeit und mit unserer Sicherheit und mit unserem irdischen Denken den Horror und den Schrecken des Kreuzes und denken, das ist so furchtbar. Ich würde am liebsten die andere Richtung weglaufen. Aber auf der anderen Seite des Kreuzes, wenn wir durch den Tod gegangen sind, wenn wir das Kreuz genommen haben, erleben wir den Frieden, die Herrlichkeit. Wir sind dankbar. Und wir wissen, da ist ein Schatz für uns. Halleluja. Neulich habe ich gelesen von Wesley, wenn du das Kreuz trägst, trägt dich das Kreuz. Das ist unser Leben in Christus. Das ist die Herrlichkeit in Christus. Wo der Meister ist, da sind auch die Schüler. Kein Knecht ist höher als sein Lehrer. Wie heißt es? Kein Schüler ist höher als sein Lehrer und kein Knecht über dem Meister. Was hat Jesus damit gemeint? Ich musste das Kreuz nehmen, du musst das Kreuz nehmen. Und wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn du auf der Seite bleibst, du wirst den Frieden Gottes nie erleben. Vielleicht hast du Wohlstand, vielleicht geht's dir gut und alles ist happy-clappy und du hast genug Geld auf dem Konto, alle sind gesund in deiner Familie und. Aber das Übernatürliche, das Herrliche, das Heilige wirst du nur auf der Seite des Jordans erleben. Der Jordan, der den ultimativen Tod bedeutet, den Glaubensschritt. Guck dir mal alle Bibelstellen an, wo der Jordan drin vorkommt. Und dann bitte Jesus, lehre mich, was der Jordan bedeutet. Und manchmal schauen wir drumherum, um dieses, um das Kreuz und wir sehen Menschen, die diese Herrlichkeit haben, die diesen Frieden haben, die diese Liebe haben, die diese Treue beweisen. Wir sehen sie, wie sie in diesen, wie sie nichts erschüttern kann. Mögen wir doch da wie Elisa voller Eifer werden, an den Jordan gehen und das Gewand der Alten nehmen, die schon weg sind, die schon im Himmel sind, die Erinnerungen an die, die uns vorangegangen sind, die das alles erlebt haben und es auf den Jordan schlagen. Und wisst ihr, was er gesagt hat? Wo ist der Gott Elias? Halleluja. Mögen wir doch ans Kreuz gehen und sagen, wo ist der Gott? Wo ist der Gott unseres Herrn Jesus Christus? Wo ist der Vater der Ewigkeit? Wo ist der Gott von einem William Booth, von einem John Wesley, von einem Georg Müller? Wo ist der Gott von Abraham, Isaak und Jakob? Wo ist der Gott? Ich will auch in diesen Tod und diese Herrlichkeit, diesen Frieden. Der Friede Gottes ist ein Friede, der durch das Kreuz kommt. Ich habe diese Predigt nicht so geplant, wie sie jetzt gelaufen ist. Ich habe nicht geplant, irgendwie so ernst und so schwer und so. Es ist das, was der Geist der Gemeinde sagt. Der Heilige Geist ruft seine Gemeinde zurück zum Kreuz. Zurück zum Kreuz. Zeig mir einen Christen, der das Kreuz trägt, und du siehst einen herrlichen Christen. Galater 6, Vers 20. Mir aber sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes Jesu Christi, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Sein Kreuz ist mein Kreuz. Epheser 2. Wir sind ja eigentlich beim Thema Frieden. Epheser Kapitel 2. Vers 14 und 15. Er hat aus beiden eins gemacht. Da heißt es denn er ist unser Friede. Es war nicht Johannes, es war Paulus. Er ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Er redet da über Heiden und über Juden, die nichts miteinander zu tun haben durften. Und Paulus sagt ja, diese Feindschaft ist beendet worden. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt, um die zwei, Juden und Christen, friedenstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen. Er hat Frieden gemacht. Durch das Kreuz. Komm, wir lesen mal Vers 16. Und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen, durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Hier ist ein weiterer Aspekt vom Frieden. Frieden tritt nicht ein, ehe Feindschaft getötet ist. Drittens, wir sollen Frieden stiften. Muss ich noch mal kurz gucken, wo ich jetzt hier bin? Wenn wir den Frieden empfangen haben, sind wir gerufen, auch den Frieden in anderen zu stiften. Und dies trägt die Verheißung, dass diejenigen, die Frieden stiften, Söhne Gottes heißen werden. Halleluja. Sohn Gottes ist ein Titel, den eigentlich nur Jesus tragen darf. Er setzt uns gleich mit ihm, wenn wir ihm, dem großen Friedensstifter Jesus, nachfolgen. Wenn wir uns auf genau dieselbe Weise, wie er Frieden gestiftet hat, daran machen, selbst Frieden zu stiften. Andere Menschen, sei es unsere Geschwister, sei es die Menschen in der Welt, sei es die, die glauben, die skeptisch sind, die andere Götter haben, sie herausfordern, in den Frieden hineinzukommen. Beziehungsweise den Friedensstifter selbst zu empfangen. Die Botschaft eines Friedensstifters klingt nicht so wie die, wie wir sie uns vorstellen würden. Denn, wie ich schon sagte, um Frieden zu schaffen, muss immer Feindschaft getötet werden. Und der Mensch ist in seiner natürlichen Beschaffenheit in Feindschaft mit Gott. Unser natürliches Wesen ist in Feindschaft gegenüber Gott. Und wir von uns selber aus können diese Feindschaft nicht töten, sondern es ist das Kreuz Christi, was diese Feindschaft tötet. Aber das Problem ist, dass wir oft mit dem Frieden geschlossen haben, womit Gott im Krieg liegt. Ja, wenn da drei Nationen sind und Nation A kämpft gegen Nation B, und Nation C ist für Nation A, bittet aber Nation B um Unterstützung. Das funktioniert nicht. Gott wird nicht seine Feinde unterstützen, egal wie heiß und inbrünstig du betest. Das ist ein liebevoller Vater. Wenn ich sehe, mein Kind ist drogenabhängig, gebe ich ihm nicht noch Geld, um sich noch mehr Drogen zu kaufen. Ich unterstütze nicht diejenigen, die eigentlich mein Kind zerstören. Und so ist es unabdinglich, wenn wir die Feindschaft töten wollen, wenn wir in diesem Frieden Gottes leben wollen, dass wir den Krieg erklären, dem Gott Krieg erklärt und mit dem Frieden schließen, mit dem Gott Frieden schließt. Ich habe ja so eine kleine Vorliebe für alte Lieder. Und neulich habe ich ein Lied gehört. Ich kann die nicht singen, also ich singe die dann schon mit, wenn ich alleine bin, aber ja. Und zwar ist es das Lied "Sieh, dein König kommt zu dir". Ich lese mal die erste Strophe, weil sie so schön ist, und eigentlich geht es mir um die zweite. "Sieh, dein König kommt zu dir. Seele, das sind frohe Worte. Sprich, mein König kommt zu mir. Sieh, ich öffne dir die Pforte. Zieh mit deiner Sanftmut ein. Was du findest, das ist dein. Komm und räume alles aus, was du hassest und mich reuet. Komm und reinige das Haus, das die Sünde hat entweiht. Mach mit deinem Opferblut alles wieder rein und gut." Hier heißt es: Komm und räume alles aus, was du hassest und mich reuet. Das ist das, was Gott ausräumt. Das ist das, wovon Gott dich frei macht. Gott wird dich nicht von deinen Freunden frei machen, er wird dich von deinen Feinden frei machen. Es reicht nicht aus, dass Gott bestimmte Gewohnheiten, Sünden, Abhängigkeiten hasst. sondern auch ich muss sie hassen. Und deswegen ist jede Bekehrung, jeder Entschluss, Christus nachzufolgen, diesen Frieden zu suchen, am Ende ein Wunder. Weil das, was mir Freund war, was mir lieb war, meine liebsten Sünden, um nichts in der Welt hätte ich die aufgegeben. Auf einmal empfinde ich Ekel davor. Reut mich das und ich lasse es ab und Christus befreit mich. Meine Frau erzählt immer das Zeugnis, nachdem der Herr angefangen hatte, an ihr zu wirken und sie war in wirklich tiefer Finsternis, da hatte sie gesagt, ich schaff's vielleicht mal mit Drogen aufzuhören, ich schaff's vielleicht mal mit dem Lügen aufzuhören, aber mit Rauchen, das schaffe ich nie. Da bleib ich drauf hängen. Und als dann Gott angefangen hatte, seine Furcht in sie hineinzulegen, konnte sie sich keine Zigarette mehr anzünden. Sie hatte so ein tiefes Ekelgefühl davor und wusste, das ist etwas, was Gott missfällt. Das ist eine Abhängigkeit, die ich loswerden muss, was mich zerstört. Und sie konnte nicht mehr. Halleluja. Wäre es nicht super, wenn mit allen unseren Schwierigkeiten, unserem Fleisch das so laufen würde? Ich bin der Überzeugung, dass das geht. Dass es ein Leben im Geist und ein Leben mit Gott gibt, wo das funktioniert. Lass uns mal Jeremia Kapitel 6 aufschlagen. Hier ist ein Zettel. Jeremia Kapitel 6, Vers habe ich noch keinen gesagt. Vers 13 bis 15. Denn von ihrem Kleinsten bis zum Größten machen sie alle unrechten Gewinn. Und vom Propheten bis zum Priester, also alle im religiösen Establishment, üben alle Falschheit. Und sie heilen den Bruch der Tochter meines Volkes oberflächlich und sagen, Friede, Friede. Und da ist doch kein Friede. Sie werden zu Schanden, weil sie Gräuel verübt haben. Doch sie schämen sich keineswegs, ja Scham kennen sie nicht. Darum werden sie fallen, wenn alles fällt. Zur Zeit, da ich sie heimsuche, werden sie stürzen, spricht der Herr. Friede, Friede, aber da ist kein Friede. Ein sogenannter falscher Friede. Wenn du Friede hast mit Sünde, glaub mir, das ist eine dämonische Täuschung. Du bist verführt. Der Heilige Geist wird dir niemals Frieden mit Sünde geben. Er wird auch niemals Sünde verharmlosen. Wenn du sagst, Herr, zeig mir, was du hältst von dieser Sünde, was du hältst von meiner Sünde, was du von meinem Abfall von Gott und was du von Sünde hältst, er wird dir immer zeigen, wie furchtbar, wie schrecklich, wie hässlich Sünde ist. Deswegen sagt der Schreiber vom Hebräerbrief, ihr habt der Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Friede, Friede, aber da ist kein Friede. Friede mit Lügen und Friede mit Götzen. Das sind alles Friedensverträge, wo wir gerufen sind, die zu beenden. Und sie auf den Müll zu werfen, diese Friedensverträge, und zu sagen, das sind ab jetzt meine Feinde. Und das ist nichts anderes als das Kreuz aufnehmen und es tragen. Sich dem zu entgegenstellen, was für die Welt ganz normal ist, was für dein eigenes Leben in deiner Familie immer ganz normal war, und auf einmal sagst du, nein, ich will das nicht mehr. Das ist ein Kreuz, das ist ein Leiden, zu dem Jesus uns ruft. Manche von uns fragen sich ja, wo ist denn die Anfechtung? Mir geht's irgendwie so gut. Überleg mal, wo du Frieden geschlossen hast mit Dingen, mit denen Gott keinen Frieden hat. Und wenn du Friedensstifter sein willst, ist das genau deine Botschaft. beende falsche Friedensverträge mit Sünde, mit Lügen, mit Götzen. Und empfange den echten Frieden Gottes. Lass uns nochmal Römer Kapitel 12 aufschlagen, das ist die letzte Schriftstelle, und dann wollen wir noch ins Gebet gehen. Das ist jetzt Punkt 4, zwischenmenschlicher Friede. Das wollte ich nicht ganz außen vor lassen, weil es ja biblisch ist. Römer 12, Vers 18. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Schlachter übersetzt, haltet mit allen Menschen Frieden. Diese Art, mit zwischenmenschlichen Frieden zu bewahren, so viel an uns liegt, ist biblisch, ist christusmäßig und ist, dahin wird uns der Heilige Geist führen, aber sie trägt nicht die Verheißung der Glückseligkeit. Es ist der göttliche Friede. Das göttliche Frieden stiften, was die Verheißung der Glückseligkeit trägt. Jana, kannst du nach vorn kommen? Ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht. Aber ich habe jetzt gerade Frieden, weil ich weiß, ich habe das gesagt, was ich sagen soll. Warte mal, hör mal auf zu dudeln. Danke. Und Gott stellt uns vor diese Entscheidung. Er zeigt uns das Kreuz und wir müssen zu einem Punkt kommen, wo wir uns entscheiden. Wir müssen nicht Ja sagen. Wir müssen nicht Ja sagen. Ist das nicht gut? Wir haben auch das Gedudel jetzt ausgemacht. Niemand soll zu irgendwas hingepusht werden oder auf die Tränendrüse gedrückt werden. Das, was Jürgen vorhin gesagt hat, ist genau dieses, was in Matthäus 7 steht, geht ein in die enge Pforte. Jesus gibt uns einen Rat. Er sagt, geht ein in die enge Pforte, denn breit ist das Tor, weit der Weg, der zum Verderben führt. Beide Tore stehen offen. In Lukas 7 oder Lukas 8 sagt, oder Lukas 6, bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube 6, sagt Jesus, ringt danach, in die enge Pforte einzugehen. Matthäus, 5. Mose 28, ich lege euch heute vor, Leben und Tod. Wählt das Leben. Niemand wird gezwungen, das Kreuz zu nehmen und auf die andere Seite zu gehen. Niemand wird gepusht oder irgendwie, es ist deine Entscheidung. Das ist der Punkt, was ich sagen will eigentlich. Es ist deine Entscheidung, das Kreuz Christi zu ergreifen, nicht nur als Kreuz, was mir Rechtfertigung gibt, sondern als das Kreuz, was mein Kreuz ist. Nicht nur die Einheit mit dem Auferstandenen und Erhöhten zu suchen, sondern mit dem Gekreuzigten, mit dem Sterbenden. So dass ich mich entscheide, ich gucke nicht nur mehr auf das Kreuz, sondern ich nehme es und ich trete durch den Tod auf die andere Seite. Und was weiß ich, was das bei dir bedeutet? Ich weiß es nicht, was das bei dir bedeutet. Der Heilige Geist wird dich führen, wird dich leiten und wird dir zeigen, in welchen Bereichen du noch viel zu lebendig bist. Wo du über den Jordan gehen musst. Bei mir kam der Punkt irgendwann, wo ich immer wieder vom Kreuz gehört habe, und man muss ja wirklich heutzutage suchen und forschen und gucken, wo man so eine Botschaft findet, wo man sowas Geschriebenes findet, weil das meiste heute ist, in den christlichen Buchläden findest du kein einziges Buch zu diesem Thema. Und irgendwann kam ich an den Punkt, wie Elisa gesagt hat, wo ist der Gott Elias? Ich habe gesagt, wo ist das? Wo ist die Kraft in der Selbstverleugnung? Wie kann man das Kreuz erleben? Wie kann man da durchgehen? Und ich habe zu Gott gerufen und Gott hat angefangen, mir die Dinge zu erklären. Und Tag für Tag bin ich an dem Thema dran. Der Heilige Geist lässt mich da nicht locker, sondern immer wieder das Kreuz, das Kreuz, das Kreuz. Frieden stiftend durch das Blut des Kreuzes. Vielleicht weißt du nichts davon und verstehst auch nichts davon und das ist auch nicht so schlimm. Aber wenn du in deinem Herzen eine Bereitschaft hast, Gott gegenüber, dem Kreuz nochmal ganz neu zu begegnen und nicht irgendwie auf einem Bild oder so, sondern eine intensive Begegnung mit deinem Herzen und dem Kreuz haben möchtest, dann drück das doch Gott einfach aus in dem Lied, was wir jetzt singen, und danach schließen wir die Versammlung. Amen. Ich bete aber noch. Jesus, jetzt darfst du denn. Jesus, ich danke dir für das Kreuz. Ich danke dir für diesen herrlichen Weg, den du uns gezeigt hast. Und du sagst, folgt mir nach. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt täglich, kann nicht mein Jünger sein. Herr, wir wollen diesen Frieden ergreifen und selber Friedensstifter sein und wollen, indem, dass wir das Kreuz tragen, anderen demonstrieren, wie das ist, das Kreuz zu nehmen. Tritt einfach laut oder leise, wie du willst, in den Dialog mit Gott und red mit ihm darüber. Und wenn du sagst, ich kann damit gar nichts anfangen und was redet er da eigentlich und ich habe da eine völlig andere Meinung, sag das Gott. Fang an, mit ihm in Verbindung zu treten.